Das Thema dieser Vortragsreihe lautet kritische Blicke auf den historischen christlichen Glauben. Und unser heutiger Vortrag, wer glaubt denn heute noch an Wunder? Wir werden in den nächsten 7 Wochen über die Schriftung vom heiligen Lukas sprechen, ein Arzt vom 1. Jahrhundert. Und Sie sind herzlich eingeladen, wenn Sie jemanden auch mitnehmen wollen, wenn das Sie interessiert heute Abend, sind Einladungen hier auf unserem Büchertisch. Wer glaubt denn heute noch an Wunder? Ich möchte beginnen heute Abend mit einer Begebenheit aus meinem eigenen Leben in der 6. Klasse Volksschule. Meine Lehrerin, Frau Carlton, ich nenne sie Mrs. Carlton heute Abend. Mrs. Carlton war eine gute Lehrerin, ein bekennender Christ. Und in ihrem Unterricht redete sie immer wieder über die Heilige Schrift. Sie war aber ein sehr kritischer Mensch. Und sie versuchte uns Kindern das beizubringen. Sie redete zum Beispiel von der Stillung des Sturmes. Und sie sagte, na Kinder, das ist ganz schwer zu verstehen. Aber damals haben Leute nicht verstanden die Auswirkung von Öl auf Wasser. Und so der Herr Jesus hat ein bisschen Öl gestreut und die Wellen um. Das Boot haben sie geglättet und die Apostel meinten, das wäre ein Wunder. Ist ein Wunder irgendwie. Dann redete sie von der Brotvermehrung, das werde ich nie vergessen. 5000 Männer, Frauen und Kinder gelagert, die sind hungrig und selbstsüchtig, sitzen sie dort und denken, während Jesus redet, eigentlich an ihr Lunchpakete. Ein kleiner Junge mit großem Gemeinsinn opfert sein Lunch für die Allgemeinheit. Und der Herr segnet den kleinen Anfang, bricht das Brot, verteilt es, und die Apostel nehmen das kleine Opfer an die Volksmenge. Die Volksmenge, erfasst von Bewunderung vor der Opferbereitschaft des Jungen, beginnt dann ihre Lunchpakete auszupacken und verteilten ihr Mittagessen an die Leute um sie herum. Und es war so schön. Es war wie die Welle in Lehner Stadion, wie die Speise einfach durch die Reihen gegangen sind und zum Schluss haben sie 12 Körbe Brocken aufgesammelt. Ein Wunder. Und das Wunderbare daran, so Mrs. Carlton, war, dass aus argwöhnischen, selbstsüchtigen Menschen freigebige Spender wurden. Ich dachte darüber nach. Auf dem ersten Blick ist dieser ein ganz toller Erklärungsversuch, nicht wahr? Leider waren weder ich noch meine Lehrerin kritisch genug zu fragen, aber wieso, wenn es so passierte? Und jeder Anwesende würde das vermutlich wissen, dass er sein Lunchpaket weitergereicht hat. Wenn es so war, warum haben die Leute Jesus immer wieder aufgefordert, das zu wiederholen, dass er ein Wunder tut vom Himmel und macht das Brot vermehrt wird unter ihnen? Sie erzählte uns von dem Auszug der Kinder Israel von Ägypten. Und sie entmythologisierte die Geschichte ebenfalls. Mrs. Carlton erzählte von einer seichten Stelle am Schilfmeer. Ein starker Wind trocknete den Boden aus. Die Israeliten hatten kaum Gepäck, sind schnell rübergekommen. Dann kamen die Streitwagen der Ägypter, sie waren schwerer, sind im Schlamm gesteckt und die Israeliten konnten eben fliehen. Aber ich habe damals nicht daran gedacht zu fragen, wieso ein ganzes Heer Soldaten ertrinken kann in 5 Zentimeter von Wasser. Hast du es je überlegt? Man erklärt das Wunder auf diese Weise, aber das größte Wunder wäre, wenn ein Heer Soldaten ertrinkt in so wenig Wasser. Geschweige zu reden von dem Timing des starken Windes. Wieso beginnt der Wind gerade zu der Zeit und wieso hört er dann sofort auf, wenn die Israeliten vorübergehen? Das waren meine ersten Erfahrungen mit sogenannten kritischen Menschen. Und ich kann euch mitteilen, es tut mir wirklich leid, denn an dieser Stelle starb mein Kinderglaube. Und ich bin erst ein gläubiger Mensch geworden, Jahrzehnte danach. Scheinbar geht es vielen so. Ein Freund von mir las seine Tochter vor aus der Kinderbibel. Die redeten gerade von dem Wunder, von Gottes Offenbarung im brennenden Dornenstrauch. Die ältere Tochter, eine Absolventin vieler Religionsstunden, kam und sagte zur kleinen Schwester, das ist so ein Blödsinn, weiß nicht, wenn ein Dornenstrauch brennt, dann brennt er heute. Es brennt nieder. Aber ihre Kritik blieb auch auf der Oberfläche. Ich möchte euch fragen, würde Mose einen üblichen brennenden Strauch bewundern? Würde dieser hochgebildete Mensch seine Schuhe ausziehen und sich niederwerfen in Bewunderung und Ehrfurcht vor einem üblichen brennenden Strauch? Niemals. Was dieser hochgebildete Mann fesselte an der Stelle, war eben die Tatsache, dass der Strauch brannte, ohne verzehrt zu werden. Mit solcher oberflächlichen Textkritik kriegst du im Gymnasium ein Fünfer auf Deutsch. Weißt du das? Wenn du so oberflächlich mit einem Text umgehst, kriegst du ein Fünfer. Und ich muss wirklich bekennen, dass ich erst als Erwachsene begonnen habe, nachzudenken über den christlichen Glauben und mit erwachsenem Verstand. Denn leider wurde mir mein Kinderglaube, der schon was wert ist, geraubt. Und der Sinn und Zweck meiner Vorträge ist es nicht, irgendwie etwas Besonderes aus dir zu machen, katholisch, evangelisch oder etwas Neues. Überhaupt nicht. Ich werde Donnerstagabends verzweifelt versuchen, Erwachsene dazu anzuspornen, dass sie mit eigenen Augen die Bibel lesen. Und einmal mit einem offenen Sinn, ohne Vorurteile, sich selbst ein Bild machen von dem, was die Apostel Jesu Christi geschrieben haben. Ein wirklich kritischer Mensch nimmt zumindest die Zeugen eines Wunders ernst. Er hört zumindest das Beweismaterial an, bevor er irgendwie einen Urteil fällt. Er macht sich zumindest die Mühe, den biblischen Schreiber zu verstehen. Und vielleicht sind sie auch nicht auf dem Laufenden. Ich bin dauernd unterwegs in ganz Europa eigentlich. Ich habe so viele Gespräche mit auch Amtsträgern und Theologen. Und mit Leuten, die etwas in der Wissenschaft oder in der Geisteswissenschaft etwas darstellen. Und ich staune immer wieder, wie alt die Information ist, die viele abzapfen über die Bibel. Manche Leute, die wirklich besser wissen sollten. Gerade letzte Woche kam mir ein Buch zufällig in die Hände. Es war über die Veröffentlichung der Untersuchungen von zwei Ozeanographen. Es ist eine bekannte Tatsache, dass konstante Winden irgendwie den Pegelstand ändern. Zum Beispiel Lake Erie, einer der großen Seen in Nordamerika, ist starken Winden immer wieder ausgesetzt und es ändert den Pegelstand bis mehr als 1 Meter. Überleg mal, dass der See auf große Bereiche 1 Meter tiefer oder mehr als Oberfläche verdrängt wird, mehr als 1 Meter. Diese zwei Ozeanographen arbeiteten auf dem Golf von Suez. Und sie haben diese eigentümliche Landschaft in Betracht gezogen, wie die Winden kanalisiert werden von den umliegenden Bergen. Und sie haben mit ganz raffinierten Computerstudien errechnet, welcher Einfluss ein konstanter Wind, mittelstark, der 10 Stunden lang dauern würde, auf den Pegelstand des Schilfmeers oder vom Golf von Suez. Und sie haben errechnet, dass der See wäre zurückgedrängt einige Kilometer und dass der Pegelstand verändert wurde bis zu 3 Metern. Und sie sagten, das wäre weitaus genügend Platz für ein ganzes Volk, das Meer zu überqueren. Und wenn einmal eine Winddrehung kommt, dann kommt das ganze Wasser zurück mit so einer Wucht, es würde ein Herr ertrinken. Das ist möglich, sagen die Wissenschaftler heute. Und du sagst, alles natürlich. Nein, warte mal. Wir dürfen das Timing nicht vergessen. Als Moses seinen Stab erhob, ging das Volk Israel durch das Meer. Als Mose auf der anderen Seite seinen Stab wieder erhob, kehrte die Windrichtung und kamen die Wellen zurück auf das ägyptische Heer. Ich möchte heute Abend meinen Vortrag eigentlich auf Einwände aufbauen. Kritische Einwände gegen die biblische Wunder. Und im Laufe unserer Betrachtung werden wir ein bisschen lesen in Lukas Evangelium. Kritiker der Bibel wenden ein, dass die Wundergeschichten erst viele Jahre später den ursprünglichen neutestamentlichen Dokumenten hinzugefügt wurden. Wir wollen lesen heute Abend eine Geschichte, die irgendwie etwas dazu zu sagen hat. Eine Geschichte von einem kritischen Menschen. Wir lesen in Lukas Evangelium Kapitel 1. Wir beginnen in Verse 1 bis 4. Das ist Seite 73 in eurem Neuen Testament, wenn ihr eins bekommen habt. Ich lese langsam, mir tut es wiederum wirklich leid, dass nicht alle ein Neues Testament zur Verfügung habt. Wenn ihr nebeneinander sitzt und es wäre gut, wenn wir und ihr zwei nebeneinander habt, dann könnt ihr es weitergeben. Jeder kann ein Neues Testament heute Abend nach Hause mitnehmen. Das Evangelium nach Lukas, wir lesen die ersten 4 Verse. Da es schon nun viele unternommen haben, einen Bericht von den Ereignissen zu verfassen, die sich unter uns zugetragen haben, wie sie uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, hat es auch mir gut geschienen, der ich allem von Anfang an genau gefolgt bin, es dir, hochedler Theophilus, der Reihe nach zu schreiben, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Hier kündigt der Autor seine Zielsetzung und seine Vorgangsweise an. Theophilus, das ist der griechische Form von Amadeus, Theophilus, war ein hochgeborener Mann, unterwiesen in dem christlichen Glauben. Das Wort hier für unterwiesen, Katecheo, ist das Wort, von dem wir Katechismus kriegen. Er hat diese Urform des Evangeliums gehört, das damals gepredigt wurde von den Aposteln. Lukas will, dass dieser Leser von der Zuverlässigkeit dieses Berichts erfährt, in dem er mündlich unterwiesen worden ist. Es geht ihm um die Untersuchung der Zuverlässigkeit des historischen christlichen Glaubens, wie er im ersten Jahrhundert, Anfang des ersten Jahrhunderts schon gepredigt wurde. Seine Vorgangsweise beschreibt er in Vers 3 und 4. Lukas war alles von Anfang an genauestens gefolgt. Er hat alles geprüft. Von Anfang an kann er wirklich sagen, denn er war ein Mitarbeiter des heiligen Paulus. Er reiste mit ihm, er kannte all die Apostel. Er hat geredet mit den Augenzeugen. Man sieht in Kapitel 2 zweimal, dass er all seine Informationen über die Jungfrauengeburt direkt vom Mund der Mutter des Herrn bekommen hat, dass er mit Maria selbst gesprochen hat und sie hat all diese Dinge in ihr Herzen aufbewahrt und Lukas weitergegeben. Er war wirklich einer, der sich ausgekannt hat. Er erkundigte sich bei den noch lebenden Zeugen. Er berichtete der Reihe nach, schreibt er. Hier ist der Hinweis auf seine Methodik. Er schreibt mit all der Sorgfalt und systematischer Methodik der hellenistischen Geschichtler seiner Zeit. Und dieses Buch, Lukas Evangelium, wenn man es in Griechisch liest, ist geschrieben in der schönsten Sprache der Antiken. Hier ist wirklich ein Buch mit Niveau. Ein Buch, das auch ernst genommen wird unter der damaligen Intelligenzie. Er hat die Augenzeugen interviewt, er erforschte die Berichte, die schon in Umlauf waren. Er will ernst genommen werden. Einer dieser Augenzeugen, der heilige Petrus, erhebt den gleichen Anspruch für seine Bücher. Ich zitiere von 2. Petrusbrief. Wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus nicht kundgetan, indem wir künstlich erdichteten Fabeln folgten, sondern als die da Augenzeugen seiner Majestät gewesen sind. Wir sind nicht darauf aus, schöne Märchen zu schreiben, die eine gute moralische Lektion vermitteln. Wir waren Augenzeugen. Wir berichten von Dingen, die stattfanden in Raum und Zeit. Die Apostel des Herrn Jesus wollen ernst genommen werden. Es ist einfach nicht wahr, was hier behauptet wird, dass die Wunder später hinzugefügt wurden. Leute wie Albert Schweitzer und andere haben das gemeint und haben die Bibel auf diese Weise gelesen. Aber gegen Ende des 20. Jahrhunderts ist es den Gelehrten klar, dass das ganze Neue Testament verfasst wurde vor 100 nach Christus. Je mehr Manuskripte wir haben, desto mehr Information aus den Antiken ist es sonnenklar geworden, dass die Bibel, wie wir sie jetzt überliefert haben, ist das, was geschrieben wurde, schon im 1. Jahrhundert. Aber manche Kritiker argumentieren, die Leute damals hatten ein sehr primitives Weltbild. In der präwissenschaftlichen Zeit waren Menschen leichtgläubig. Und das hätte irgendwie eine Grundlage. Das kann man auch in manchen abgelegenen Gegenden auch heute feststellen. Und nicht nur in Afrika. Damals die Frau am Abend, sie hat ihr Haar gekämmt und auf einmal hat man ein Funkeln gesehen. Und sie hat geschrien, ein Dämon ist in meiner Frisur, ein Dämon ist in meiner Frisur. Heute erklären uns die Physiker, das ist statische Elektrizität. Es war sehr erregend damals. Furchterregend, wenn ein Dämon die Sonne schluckte. Frauen liefen hinaus auf den Feldern mit ihren Kochtöpfen, um den Dämon zu vertreiben. Und es hat funktioniert. Dann hat der Dämon die Sonne wieder ausgespuckt. Die Astronomen sagen uns, dass ein Sonnenfinsternis leicht zu erklären ist. Aber die biblischen Berichte von der Übernatur und von Wundern haben haben einen ganz anderen Charakter als diese heidnische Wundergeschichten. Lesen wir weiter, Seite 73. Wir lesen ab Vers 5. Lukas 1, Kapitel 1, Vers 5. Es war in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, ein Priester mit Namen Zacharias. Aus der Abteilung des Abia und seine Frau war aus den Töchtern Aarons und ihr Name Elisabeth. Beide waren gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn, und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war, und beide waren in ihren Tagen weit vorgerückt. Es geschah aber, als er in der Ordnung seiner Abteilung den priesterlichen Dienst vor Gott verrichtete, traf ihm nach der Gewohnheit des Priestertums das Los, in den Tempel des Herrn zu gehen und zu räuchern. Und die ganze Menge des Volkes stand betend draußen zur Stunde des Räucherns. Ihm erschien aber ein Engel des Herrn und stand zur Rechte des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, wurde er bestürzt, und Furcht kam über ihn. Der Engel aber sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen ist erhört. Und Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Und er wird dir zur Freude und zum Jubel sein, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken, und schon vom Mutterleib an mit Heiligem Geist erfüllt werden. Und viele der Söhne Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Er wird vor ihm hergehen, in dem Geist und in der Kraft des Elia, um Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich dies erkennen? Denn ich bin ein alter Mann, und meine Frau ist weit vorgerückt in ihren Tagen. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Und ich bin gesandt worden, zu dir zu reden und dir diese gute Botschaft zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht sprechen können bis zu dem Tag, da dies geschehen wird, dafür, dass du meinen Worten nicht geglaubt hast, die sich zu ihrer Zeit erfüllen werden. Und das Volk wartete auf Zacharias, und sie wunderte sich, dass er so lange im Tempel verweilte. Als er aber herauskam, konnte er nicht zu ihnen reden, und sie erkannten, dass er im Tempel ein Gesicht gesehen hatte, und er winkte ihnen zu und blieb stumm. Und es geschah, als die Tage des seines Dienstes zu Ende waren, ging er weg in sein Haus. Nach diesen Tagen aber wurde Elisabeth, seine Frau, schwanger und zog sich 5 Monate zurück und sagte: So hat mir der Herr getan in den Tagen, in denen er mich angesehen hat, um meine Schmach vor den Menschen wegzunehmen. Wie steht es hier mit der Leichtgläubigkeit der Alten? Wie steht es um die Zuverlässigkeit unseres Glaubens? Lukas beginnt mit einem Priester. Mit einem Priester, der nicht glauben kann. Zacharias ist kein Atheist. Er ist sozusagen ein Berufsgläubiger. Er muss glauben, das ist sein Beruf. Hier steht der Priester am Höhepunkt seiner Karriere. In seiner Abteilung von 24.000 Priestern traf ihm das Los. Ein einmaliges Ereignis in seinem ganzen Leben. Er darf hinein in den Tempel zur Stunde des Gebets und dort räuchern am goldenen Weihrauchaltar. Und während das ganze Volk sich versammelt draußen und betet und er dort Weihrauch opfert auf Kohlen oder auf Glut von dem Altar, und die Gebete im bildlichen Sinn steigen empor vor Gott, zu der Zeit erscheint ihm ein Engel und sagt: Du Freund, deine Gebete sind erhört worden. Aber er konnte nicht glauben. Er hatte gebetet mit seiner Frau. Wann haben sie aufgehört? Meine Mann, die Frau war unfruchtbar. In der damaligen Zeit eine Tragödie, eine Schande. Jeder meinte, dass ein Fluch Gottes lag auf Elisabeth. Sie beteten 1 Jahrzehnt, vielleicht 2 Jahrzehnte. Warum haben sie aufgehört oder wann? Wahrscheinlich meinten sie, wenn Gott nur die Natur einen kleinen Schubser gibt, dann klappt's mal. Aber als sie sehr alt wurden und es unmöglich wurde, dann hörten sie auf. Warum zweifelt Zacharias? Er denkt, wie viele Menschen heute und wie viele Menschen immer gedacht haben. Wir kommen uns so modern vor, aber die Leute haben immer so gedacht. Wir leben, meinen die Leute, in einem geschlossenen System. Es kann keine Intervention geben. Alles ist ein endloser Prozess von Ursache und Auswirkung. Selbst dieser fromme Mann, als es drauf ankam, wirklich Gott zu glauben für ein Wunder, ich meine einen richtigen Eingriff in die Natur, eine Veränderung, die nur erklärlich ist, durch den Eingriff Gottes, das kann er nicht glauben. Er ist skeptisch, wie viele. Aber diese Schwangerschaft setzt wirklich einen Eingriff in der Natur voraus. Göttliche Intervention ist vonnöten, wenn alte Leute Eltern werden. Ich meine, ich habe irgendwie Verständnis für ihn. Wie viele Leute kennst du 60 Jahre alt, die eine Wohnung suchen in der Nähe von der Volksschule? Na wirklich. Aber es zeigt mir was. Was die Leute jetzt annehmen über die Leichtgläubigkeit der Leute im Umfeld Jesus, das ist ein Blödsinn. Hier ist eine richtige Intervention vonnöten. Die Altersprozesse müssen umkehren. Die Uhr der Zeit zurückgedreht werden. Und das kann Zacharias nicht glauben. Die Annahme, dass wir in einem geschlossenen System leben, dass kein Eingriff von außerhalb möglich ist, ist sehr oft mit der Verneinung der Existenz Gottes selbst verbunden. Viele meinen, und hier ist der Gipfel der Logik, es gibt keine Wunder, weil es keinen Gott gibt. Sie gehen davon aus, es gibt keinen Gott. Das ist für sie gegeben. Und wenn es keinen Gott gibt, dann kann es keine Wunder geben. Aber so zu denken ist unkritisch und unlogisch. Das Rechnungsergebnis wird von solchen Leuten im Voraus festgelegt, dann schwindelt man mit dem Rechnungsvorgang. Ist es nicht viel redlicher, vorteillos und unbefangen einmal das Neue Testament zu lesen und die Schreiber des Neuen Testaments einmal zu Wort kommen zu lassen und zumindest ernst zu nehmen, was sie sagen, auch dann, wenn man es noch nicht glaubt oder nie glauben wird? Lassen wir die Apostel ausreden, bevor wir Gottes Fähigkeit, Wunder zu tun, ihm absprechen, bevor wir ihn, seine Existenz absprechen. Mit Sicherheit ging der Priester nicht so weit, dass er das Dasein Gottes verneinte. Aber die Sache ist doch ernst. In Vers 15 bis 17 haben wir gesehen, dass dieses Baby nicht nur irgendein Baby war. Dieses Baby war der Vorläufer Gottes, der Vorläufer des Messias. Er war dem Volk Israel verheißen im Alten Testament und jetzt kommt die Erfüllung ihrer Träume, jetzt kommt ein wesentliches Stück Evangelium. Und der Priester kann das nicht glauben. Zacharias sagt, meine Frau und ich, wir sind sexuell gestorben. Es ist unmöglich. Ist die Empfängnis eines Kindes in der alten Elisabeth wirklich für Gott unmöglich? Wenn der Priester nicht glauben kann, dass Gott Elisabeths abgestorbene Mutterleib wieder beleben kann, dass Gott die Naturprozesse nicht zurückdrehen kann, dass Gott die Uhr der Zeit und den Zerfall des menschlichen Körpers nicht ändern kann, Wie könnte er jemals glauben an Auferstehung? Wisst ihr was? Das Herz der christlichen Botschaft ist die Auferstehung. Alles hängt hiermit zusammen. Paulus sagt, wenn Jesus nicht leiblich aus der Gruft entrissen wurde, ist unser Glaube vergebens. Wir sollen fressen, saufen und fröhlich sein, denn morgen sterben wir und wir sind dann bloße Würmer, Futter und nicht mehr. Wenn dieses Wunder im Leben von Zacharias unmöglich ist, ist die Auferstehung unmöglich. Er kommt aus dem Tempelgebäude und er hätte getan, wie viele Priester heute, ihr wisst, wie das ist, man kehrt um vom Altar und sagt, der Herr segne euch, oder? Und das war ein Teil des jüdischen Gottesdienstes damals. Er kam aus dem Tempel und er soll sagen jetzt, und er konnte nicht reden. Meine Güte, das wäre mein Wunsch. Dass jeder Priester, der nicht glauben kann an die Auferstehung Jesus, dass er plötzlich verstummen würde. Denn ein Priester, der nicht glauben kann, er hat keinen Segen für das Volk Gottes. Kein Evangelium. Und so Lukas erzählt nicht, und dann Lukas erzählt in diesen ersten zwei Kapiteln nicht von einem, sondern von zwei Eingriffen Gottes in die Natur, von zwei übernatürlichen Schwangerschaften, von der Geburt von dem Täufer. Und von der größten Intervention aller Zeiten, ich nenne das auf Englisch the mega miracle, die absolut größte Wunder aller Zeiten, ohne Konkurrenz. Und das ist die Inkarnation Gottes, die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus. Lukas ist ein Mediziner, habe ich schon gesagt. Kein Jude, ein Grieche. Und ausgerechnet Lukas bekam die Aufgabe von Gott, Maria zu interviewen über die Geburt des Herrn Jesus. Und sie erzählt es ganz interessant. Im Gegensatz zu den Märchen, ihr kennt diese alten Heiligengeschichten, diese Märchen, oder die Märchen verschiedener Religionen. Die Wundergeschichten des Neuen Testaments sind so lebensnah und nachvollziehbar. Lukas beschreibt sie immer mit medizinischen Begriffen. Wenn er redet von einer Heilung, er beschreibt sogar mit anatomischen Sprache, was da los ist und was passiert. Und ausgerechnet, er darf reden mit Maria, mit der Mutter unseres Herrn. Und sie erzählt zunächst einmal von der Schwangerschaft 5 Monate von Elisabeth. Und dann der gleiche Engel, der Elisabeth besuchte, besucht auf einmal Maria und verkündigt ihr die kommende Geburt des Herrn Jesus. Der Herr überschattet sie, sie wird schwanger. Und der Engel sagt ihr, jetzt, geh jetzt und besuch deine alte Verwandte Elisabeth. Das war eine große Hilfe für die junge Frau. Sie war ganz allein in ihrer Not. Josef würde es nicht verstehen. Wir sehen von Matthäus Evangelium, sie hat ihm gar nicht erklärt. Wie willst du deinem Verlobten erklären, wenn du ein bisschen, wenn dein Bauch wächst, als ob du eine Wassermelone gegessen hättest, dass ein Engel dir geschienen ist und weißt, du bist schwanger geworden? Kannst genauso sagen, du warst da in Hauptbahnhof und bist auf die Toilette gegangen und das ist irgendwie passiert. Niemand würde das glauben. Besonders nicht Josef. Und so sie geht hin zu ihrer Verwandte, zu einer alten, erfahrenen Dame, die eine besondere Freude selber hat. Und bevor Maria erklären kann, was passiert ist, im ersten Monat, bevor man überhaupt etwas sehen kann, sagt Elisabeth voll Heiligen Geistes, was habe ich getan, dass die Mutter meines Herrn mich jetzt besucht. Denn seht, als du durch die Türzwelle gekommen bist, mein ungeborenes Kind sprang in mir vor Freude. Und so Maria bleibt einige Monate lang, bis sie im 9. Monat Elisabeths kehrt zurück nach Nazareth. Und jetzt hat Maria etwas herzuzeigen, oder? Jetzt ist es offensichtlich. Und dann erzählt uns Lukas, dass Elisabeth gebiert Johannes. Josef und Maria dann pilgern nach Bethlehem und Maria gebiert den Herrn Jesus. Zweimal wiederholt er diese Worte in Verbindung mit diesen wunderbaren Ereignissen. Maria aber bewahrte alle diese Dinge, alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Sie war, das ist die eigentliche Quellenangabe für diese Geschichten im ersten zwei Kapitel. Wisst ihr, Leute, das ist so lebensnah. Ich bin der Vater von 8 Kindern, ich rede nicht so. Aber darf ich meine Frau zitieren? Oh ja, als wir nach Österreich umgesiedelt sind, war ich im 5. Monat mit Hans-Peter. Und jede Mutter hier weiß, dass man so redet. Oder damals konnte ich am Gardasee gar nicht schwimmen, denn ich war schon im 9. Monat mit der Anna-Christine. Meine Frau, unser ganzes Leben zusammen, erzählt sie, meine, wir haben eine außerordentliche Ehe gehabt, erzählt sie, je nachdem, wie es aussah bei den Schwangerschaften oder ob sie gerade dazwischen war und gestillt hat. Meine Frau wollte immer reich sein und sah, dass Kinderreichtum ihre eigene einzige Chance war. Aber so denken Frauen und so erzählen Frauen. Und ich finde es so wunderbar. Wisst ihr, ich habe schon einige Geschichten aus der Antiken gelesen, heidnische Geschichten. Und auch viel Kram, die heutige Sekten verwenden, um ihre Sachen zu untermauern, Engelgeschichten und so weiter. Und sie haben einen ganz anderen Charakter. Hier berichtet von einem Arzt, ganz sachlich, lebensnah, mit der Sprache und mit der Erwartung und Empfindung einer Frau. In ihrer Schwangerschaft. Das sind schon Empfindungen auch, kann ich dir sagen. Es gibt andere Einwände. Man sagt zum Beispiel, dass Wunder brechen die Naturgesetze. Göttliche Interventionen brechen die Naturgesetze. Hier ist unser Denkfehler, dass wir vergessen, dass unser Dasein selbst ein Wunder Gottes ist. Wir gucken durch unsere Mikroskopen, wir benennen Teilchen mit verschiedenen interessanten, schwer zu erinnernden Namen, weißt du, wir peinigen die Schulkinder damit. Wir nennen alles um ein bisschen lateinisch, es kommt so kompliziert vor. Wir gucken durch unsere Mikroskopen und werden dabei blind. Unser Leben ist ein Wunder. Gott schenkt zahllose Babys jeden Tag das Leben. Mittelbar durch die Natur. Durch einen menschlichen Vater. Weißt, auf jede Zelle meines Körpers, das sind etwa 3 Billionen, glaube ich, weiß nicht. Ich habe ein paar Haare verloren heute. Aber dafür habe ich ein bisschen zugenommen. Weiß nicht, wie viel, aber das mag nichts, das zunehmen. Sie werden einfach fetter. Aber es gibt eine Botschaft in jeder dieser Zellen. Das, was dich ausmacht, diese Code, diese Botschaft, diese Information auf deine DNA. Weißt du, wie viel Information das ist? Alle Bücher in der Uni-Bibliothek in Salzburg enthalten vielleicht so viel Information als in einer Zelle deines Körpers. Und das soll durch Zufall entstanden sein. Woher die Information? Wir reden jetzt nicht von nur chemischen Sachen. Das ist nicht chemisch, Chemie, von der ich jetzt rede. Ich rede jetzt von Information. Das Wunder des Lebens ist so groß, dass wir es kaum bemerken. Aber einmal greift Gott ein, jetzt ohne einen Mann zu verwenden, weil Gott selbst in unserer Geschichte als Mensch eintreten will. Das Wunder Gottes ist immer übernatürlich. Aber wisst ihr, was paradox ist? Nichts ist natürlicher als ein Wunder Gottes. Lass mich erklären. Ein Wunder hat auch eine Ursache und eine Auswirkung oder mehrere. Aber die Ursache eines Wunders ist nicht zu finden in der endlosen Abfolge von Ursache und Auswirkung in der Naturgeschichte. Seine Ursache ist in dem Urheber des Lebens selbst, in dem Schöpfer. Aber die Auswirkungen sind ganz natürlich. Wie wir gelesen haben, gehört haben, der Heilige überschattete eine Jungfrau Maria. Und sie wurde schwanger. Das ist das Wunder. Und dann was passiert? Ihr Bauch schwillt langsam an. Ganz natürlich. Und ein ganz hilfloses Baby, Junge, wird geboren. Ganz natürlich. Nach einem vollen 9-monatigen Termin. Ganz natürlich. Das ist die Jungfrauengeburt. So übernatürlich und so natürlich zugleich. Zudem konstruierte der Schöpfer eine tolle Pflanze. Ich möchte von ihr erzählen. Er verwendet diese Pflanze auf wundervolle Weise. Jährlich nimmt er Mineralien, Nährstoffe vom Boden, Sonne und Wasser aus der Luft und er verwandelt sie zu einer Traube durch diese Pflanze. Und dann durch ganz natürliche Prozesse wird das alles gegoren und etwas Wunderbares, Zucker wird zum Alkohol. Nicht viel, aber genug. Und man hat einen wunderbaren Wein. Und wenn er länger gelagert wird unter guten Umständen, wird er noch besser. Nichts natürlicher, nicht wahr? Einmal lädt man den Schöpfer selbst auf eine Hochzeit ein. Er nimmt Tonkrüge voller Wasser und in Zeitraffer, in einem Augenblick verwandelt. Und das Wunder war so groß, der Wein war schon reif und gelagert und besser als der Wein, der vorher verwendet wurde. Das Wunder besteht nicht in etwas Unnatürliches, sondern in der Abkürzung des Prozesses. Wie Gott verwendete den Wind bei der Überquerung des Roten Meeres, verwendet Gott hier Naturprozesse, aber in Zeitraffer. Warum tut er das? Warum tut er sowas? 600 Liter Wein auf einer Hochzeit produzieren. Ja, weil er und nicht Bacchus der Gott des Weines ist. Weil der Schöpfer uns etwas sagen will. Ich will dein Herz erfreuen. Ich möchte dir Freude geben. Ich will nicht, dass dein Leben und Existenz eine fade Geschichte ist. Wein war meine Idee. Das sagt man jetzt zur Fastenzeit. Jedes Jahr nimmt der Schöpfer kleine Körner. Sie keimen, gedeihen, reifen zu Ehren. Und die Körner multiplizieren sich tausendfach. Jedes Jahr. Ganz natürlich. Du denkst gar nicht darüber nach, dass es was Wunderbares ist. Es ist ganz natürlich. Einmal steht der Gott der Natur da. Vor tausenden von hungrigen Menschen. Und er nimmt einige kleine Brote und in seinen Händen multipliziert er sie tausendfach. Warum? Und zunächst einmal, das Wunder hier geschehen ist die Entstehung neuer Materie. Überleg das mal. Dann dieses Wunder wird gleich in Zeitraffer geschieht ein gewaltiges Wunder. Neue Materie wird geschaffen von dem Schöpfer selbst. Und dann das Übernatürliche ist ganz natürlich und wird aufgenommen in die Natur. 5000 Männer, dann Frauen und Kinder, sie nehmen das Brot, sie kauen es, sie schlucken es, sie sind satt. Ganz natürlich. Circa 24 Stunden später gehen sie auf den Abort. Es war die Schaffung neuer Materie, aber es wird gleich aufgenommen in der Schöpfung. Warum die Brotvermehrung? Weil er, Jesus, ist der Kornkönig. Nur er kann Menschen sättigen und schließlich befriedigen. Die Heilung einer Wunde. Überleg das mal. Ich schneide mich in den Finger. Ich bin irgendwie deppert beim Brotschneiden, okay? Und dann blutet es. Oh, schreie ich, es blutet. Und ich sage, das ist nicht tragisch. Warum ist das nicht tragisch? Weil das Blut reinigt die Wunde. Von innen nach außen wird die Wunde jetzt gereinigt. Aber wenn das Blut dann einfach ewig ausrinnt, das wäre schon tragisch, nicht wahr? Aber irgendwie, ich habe das nicht in der Hand, aber ich stelle fest, es blutet ein bisschen und irgendwann einmal hört es auf. Von sich. Denn wie ich gelernt habe, ganz kleine Teilchen kommen vom ganzen Körper und sie irgendwie hindern die Gerinnung des Blutes. Aber es könnte eine Infektion sein. So die weiße Blutkörperchen, sie schwimmen, ich weiß nicht, wie sie wissen, in welche Richtung sie schwimmen, aber sie machen ihren Weg zur Wunde. Und sie beginnen sich zu vervielfältigen. Sie werden mehr und mehr und mehr. Irgendwie wissen sie, es muss mehr von uns werden. Jetzt ist Not da, stets bereit. Und dann die werdende Infektion wird wirksam bekämpft. Und eine Kruste formt sich. Naja, und wenn du nicht wie die Kinder die Kruste frühzeitig abpickst, irgendwann, ich weiß nicht wann, aber wenn es richtige Zeit ist, dann die Kruste fällt ab und die Haut ist ganz neu, wie vorher. Ich meine fast. Leute, wisst ihr, was unser Problem ist? Unser Problem ist, dass wir ein bisschen verstehen. Thomas Edison, größter Erfinder, amerikanischer Erfinder, sagte, wir verstehen ein Millionstel von einem Prozent von nichts. Im Vergleich mit dem, was es zu verstehen gibt von der Wissenschaft. Überleg mal, ein Mensch studiert, 40 Jahre arbeitet, forscht, versteht ein Atomteilchen etwas besser und wir verleihen ihm einen Nobelpreis. Er versteht ein bisschen was. Wir verstehen ein bisschen was oder haben sie uns angelesen. Wir können es auf Lateinisch nennen, irgendwie Leukozyten kann man sagen, statt weiße Blutkörperchen. Wir kommen uns gebildet vor und das Kapitel können wir abschließen, das haben wir verstanden. So ein Blödsinn. Überleg, wenn du deinen Finger schneidest, was passiert. Das ist ein Wunder. Wir leben, unsere Konstruktion ist so, dass wir was Wunderbares sind, von Gott geschaffen. Wir sollen die Augen aufmachen. Denn Heilung, wie wir sie tagtäglich erleben, ist so nah zum Herzen des Evangeliums. Der Heilige Petrus hat Jesus so beschrieben, wunderbare Beschreibung. Er ging herum predigend, heilend. Und überall, wo er hinging, hat er wohlgetan. Er war der sanftmütige Heiler. Warum? Weil Gott uns zeigen will, dass Heilung so nah zum Herzen seiner Botschaft ist. Die Auferstehung Jesu Christi, wiederum das Herz des Evangeliums, will er uns vorstellen. Gottes Wunder brechen keine Naturgesetze. Ein Wunder ist lediglich eine Verdichtung, eine Verkürzung in Raum und Zeit von den tagtäglichen Wundern, die um uns her sind. Irgendwie es geht mir irgendwie nicht ein, je älter ich werde, dass Leute sagen, das können wir alles erklären mit Naturgesetzen, es gibt keinen Gott.
Seit wann sehen Gesetze Zweifel an einen Gesetzgeber? Es ist ein sehr geordnete, logische, intelligentes Universum. Es kommt mir vor, setzt höhere Intelligenz aus. Ich quassele zu lange, es tut mir leid, ich soll schon fertig sein. Die Wunder, von denen die Bibel berichtet, sind nicht wörtlich zu nehmen, sagen sie. Sie sollen lediglich tiefe moralische Wahrheiten illustrieren. Ich habe das immer noch nicht kapiert, wie eine Geschichte, die nicht wahr ist, irgendwelche edlen Wert haben soll. Wisst ihr, was ich meine? Probier das einmal mit der Jungfrauengeburt. Das Wunder ist eigentlich nicht passiert. Es ist kein Eingreifen Gottes in die Natur. Es ist nur eine Geschichte, die uns eine höhere, hohe moralische Lektion erteilen will. Okay, gut. Wir wissen, dass Josef nicht der Vater war. Zumindest er meinte, er wäre nicht der Vater. So, wer war der Vater? Willst du mir sagen, dass die Mutter unseres Herrn, die Heilige Maria, Josef auf Seiten gegangen war? Und dass Jesus ein uneheliches Kind ist. Und das ist uns als übergroßes moralisches Vorbild vorgestellt. Mahlzeit. Was ich feststelle bei der Kritik an die Bibel, ist, dass die Leute sie kaum gelesen und ernst genommen haben. Die Zielsetzung meines Vortrags war sehr bescheiden. Ich bin nicht hierher gekommen heute Abend, um Sie alle davon zu überzeugen, über jeden Zweifel hinaus, dass die Bibel wahr ist oder dass Gott Wunder tut. Ich weiß, ich kann das nicht in kurzen Vortrag. Ich wollte lediglich einige Zweifel an Ihren Unglauben streuen. Liebe Zuhörer, die Heilige Schrift ist kein Märchenbuch, sie will nicht so verstanden werden, sie ist nicht so konzipiert. Sie berichtet vielmehr von Ereignissen in Raum und Zeit. In den nächsten Wochen werden wir 6 Begebenheiten aus dem Lukas-Evangelium miteinander lesen. Wir werden den historischen christlichen Glauben auf seine Zuverlässigkeit prüfen. Es geht nicht um irgendeine sektierische Schäme oder irgendeine Sondergemeinschaft. Es geht um den historischen christlichen Glauben. Ihr habt es bemerkt heute Abend, es ging um die Jungfrauengeburt. Ich bitte Sie, Ihr Neues Testament mitzunehmen nach Hause und dort kritisch zu lesen. Lesen Sie das Buch mit erwachsenem Verstand. Ich meine, Lukas Evangelium wird bloß 30 Seiten haben. Man kann es leisten, langsam zu lesen, nachdenklich zu lesen, Fragezeichen zu schreiben am Rand, sich zu beschäftigen mit dem Inhalt. Wenn ich die Bibel lese, dann stelle ich immer die 2 Fragen des Saulus von Tarsus, als er dem Auferstandenen auf der Damaskusstraße begegnet ist. Seine 2 Fragen waren: Wer bist du, Herr? Und was willst du, dass ich tue? Stellen Sie diese Fragen, wenn Sie lesen. Wer bist du, Herr? Und was willst du, dass ich tue?